Willkommen beim Podcast von Prevent, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
Hallo und herzlich willkommen zum Prevent-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In der heutigen Folge stellen wir Ihnen nochmal den aktuellen Projektstand vor. Wir hatten jetzt einige Folgen in dieser Staffel und seit der letzten Staffel ist einiges passiert. Und da freue ich mich ganz besonders, dass Frau Dr. Franziska Trozinski wieder bei uns ist. Franziska, du bist Oberärztin und Projektleiterin hier an der Thoraxklinik. Schön, dass du wieder da bist.
Vielen Dank.
Wir durften dich ja in der letzten Staffel schon kennenlernen, einmal in der Rolle der Pneumologinnen und Pneumologen, aber auch als Projektleiterin. Seit dem letzten Herbst, was ist im Projekt alles passiert? Gib uns
eine sehr gute Frage und auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil das Projekt ja so viele Ebenen und so viele Aspekte hat, die alle parallel laufen. Ich fange vielleicht mal an bei der Konsortialführung. Bei uns haben sich personell auch einige Änderungen ergeben. Ich saß ja letztes Mal hier noch mit Herrn Dr. Müller zusammen. Der hat jetzt entschieden, dass er doch die Intensivmedizin vermisst und ist jetzt wieder vollumfänglich in der Klinik tätig. Und an seiner Stelle unterstützt mich die Frau Dr. Michels, ganz erfahrene Pneumologin, Oberärztin hier an der Thoraxklinik, hat lange die Sektion Pneumologie in Mannheim geleitet und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr. Dann ist es so, dass sich so langsam oder eigentlich jetzt schon eine ganze Weile die meisten Netzwerke festigen mit den Wieningzentren und den zuständigen Kooperationskliniken. Ist allerdings nicht so, wie wir uns das ursprünglich gedacht hatten, dass das so ist. Wir suchen uns einmal alle Kliniken aus und das Ganze bleibt dann immer so. Es ist so, dass wir immer wieder Partner haben, die Passagier sagen, wir können im Moment keine Patienten einschließen, weil wir personelle Probleme haben, dann gibt es auch in den Kliniken immer wieder personelle Wechsel. Da wechseln dann Chefärzte oder auch Leiter von Intensivstationen, sodass das ganze Projekt extrem dynamisch ist. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass, wenn wir uns heute treffen, dass wir auch die Rekrutierung der Kooperationskliniken abgeschlossen haben. Aber das ist tatsächlich ein Prozess, der immer noch weitergeht. Und es ist so, dass eben auch immer noch neue Kliniken dazukommen. Und genau, es ist so, dass die Wieningzentren, glaube ich, jedes für sich so einen Modus gefunden haben, wie diese Konsile ablaufen, wie die Wieningboards ablaufen. Wir haben ja bewusst auch zum Anfang der Studie nicht festgelegt, was ganz konkret in so einem Wieningkonsil passieren soll, sondern wir haben gesagt, das überlassen wir den Klinikern vor Ort. Und da hat jeder so seine Art und Weise und da hat auch jeder seine Art gefunden, mit den Kliniken dann zu kommunizieren. Und das hängt sicherlich zum einen vom Wieningzentrum ab und zum anderen auch von der jeweiligen Kooperationsklinik. Und man versucht es natürlich dann für alle Beteiligten auch so unkompliziert und einfach wie möglich zu machen. Dann haben wir ganz viel Kontakt sowohl mit den Wieningzentren als auch mit allen Kooperationskliniken. Wir haben hier in Heidelberg ein großes Wiening-Symposium gehabt, wo viele Kollegen zu Gast gewesen sind. Wir haben auch, was Fortbildungen angeht, einen regen Austausch im Prevent-Netzwerk. Es ist so, dass ich zum Beispiel jetzt in 2 Wochen beim ECMO-Symposium über das Projekt berichten werde, hier an der Uni Heidelberg. Dann im November ist es so, dass die Südwestdeutschen Anästhesietage sind. Da werde ich auch was aus dem Projekt berichten. Und dann hoffe ich, dass wir uns alle im Dezember beim DIVI-Kongress treffen, wo wir auch eine ganze Reihe von Beiträgen, komme ich, glaube ich, später noch drauf zu sprechen, präsentieren werden. Dann haben wir die Qualitätszirkel, die mittlerweile in allen Wieningzentren stattgefunden haben. Wir haben das E-Learning, was weiter gut läuft. Wir haben, glaube ich, mittlerweile über 200 Lernende. Viele haben auch die Module mittlerweile abgeschlossen und haben sich jetzt an die Fallstudien gemacht, die wir veröffentlicht haben. Genau, also durchaus interessant und wirklich sehr, sehr dynamisch.
Jetzt hast du die Kongresse schon angesprochen, da die Folgen ja immer etwas zeitverzögert erscheinen, sind die dann wahrscheinlich schon jetzt in der Vergangenheit. Genau, Symposien, wo wissenschaftliche Erkenntnisse vorgestellt werden aus dem Projekt. Vielleicht kannst du uns da kurz einen Überblick geben, was wurde denn schon alles herausgefunden in dem Projekt?
Genau, also es ist so, dass wir natürlich die Ergebnisevaluation, die Prozessevaluation, was so die ganz großen Kernthemen sind, die sind im Moment noch am Laufen. Da kann ich noch keine Informationen zu geben, aber es ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt der Studie, dass man einmal guckt, wie lässt sich denn diese neue Versorgungsform tatsächlich in der klinischen Praxis implementieren. Und da haben wir eine ganze Reihe von Erkenntnissen zu und werden auch Abstracts auf dem Divi präsentieren, zum einen zum Thema E-Learning. Wir haben ja ein E-Learning-Programm entwickelt im Rahmen der Divi, im Rahmen der Prevent-Studie, wo wir verschiedene Aspekte der Beatmungsmedizin behandeln. Und dieses Programm richtet sich an Pflegende, an Ärzte, an Mitarbeiter eigentlich aller Berufsgruppen auf Intensivstationen. Und es ist zum Selbststudium gedacht. Und unsere Idee war ja immer, dass man im Nachtdienst, im Schwesternstützpunkt, wenn man sagt, ich möchte mich weiterbilden zum Thema Weaning, Intensivmedizin, dass man da in dieses Programm reingehen kann und das nutzen kann. Und die Erkenntnisse zu den Nutzerzahlen zeigen uns, dass das auch tatsächlich so ist, dass das Projekt, dass das Programm angenommen wird und das funktioniert. Also das ist ein Aspekt. Und ich denke auch so in der Pandemie wird ja das dezentrale Lernen immer wichtiger. Das hat mich ganz, ganz besonders gefreut. Dann ist es so, dass unsere Atmungstherapeuten auch so aus ihrer Sicht eine kleine Arbeit zeigen werden. Die haben sich beschäftigt mit der Rolle des Tracheostomas im Weaning und werden da über Probleme mit Tracheostoma-Anlage und Weaning-Komplikationen berichten. Freue ich mich ganz besonders auf den Beitrag. Dann ist es so, dass wir erste Daten zur Prozessevaluation sehen werden auf dem Divi. Möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Genau. Und wichtig eben auch, dass wir uns, denke ich, alle mal treffen. Wir haben ja auch ein Studientreffen da, wo wir auch zum Thema Einschlusszahlen, Rekrutierung und genau uns gemeinsam austauschen werden.
Ja, spannend. Dann sind wir gespannt, was wir dann auch bei Veröffentlichungen oder auch im Rahmen von Kongressen mitbekommen werden. Als wir die letzte Staffel gedreht haben, das war letzten Herbst, da standen wir kurz bevor der ersten Omikron-Welle und dem Winter. Du bist selbst Ärztin auf der Intensivstation, du bekommst es aus erster Hand mit. Kannst uns da einen guten Einblick geben, wie hat sich denn die Arbeit durch die Pandemie auf den Intensivstationen verändert, was gleichzeitig natürlich dann auch das Projekt beeinflusst?
Ja, also eine Erfahrung, die wir in Prevent machen mussten, ist, man kann eigentlich nichts planen. Es ist so, dass sich immer wieder neue Herausforderungen ergeben haben. Wir haben initial die ganz schwer kritisch kranken Patienten gehabt auf den Intensivstationen. Wir haben Intensivpersonal gehabt, was wirklich am Rande der Erschöpfung war. Und es hat sich aber so über die andauernde Pandemie hinweg haben sich immer neue Aspekte ergeben. Dann haben wir gedacht, okay, nachdem der Winter vorbei war, jetzt haben wir so die schlimmste Phase überstanden und jetzt können wir richtig loslegen mit Prevent. Und dann gab es eine zweite Phase, das war so die Omikron-Phase, die Phase der Personalausfälle. Da waren auf fast allen Intensivstationen, die wir besucht haben, 2, 3 oder auch 4 Betten gesperrt aufgrund von Pflegemangel hauptsächlich. Auch das ist sicherlich ein Problem, was uns auch nach der Pandemie noch weiter beschäftigen wird und auch weiter Kopfzerbrechen bereiten wird und wo wir Lösungen finden werden müssen. Genau, dann haben wir natürlich in der initialen Projektphase ganz, ganz viele Probleme gehabt, weil viele Dinge gar nicht so ihren gewohnten Gang gelaufen sind, weil überall Ausnahmezustand war. Wir haben auch in den Verwaltungen der Krankenhäuser Mitarbeiter gehabt, die im Homeoffice waren, die gar nicht wirklich erreichbar waren. Die Verträge haben sehr, sehr viel länger gedauert, als wir das erwartet hatten. Also es hat eine ganze Reihe auch für uns Verzögerungen gegeben, was das Projekt angeht durch die Corona-Pandemie. Und wir haben ja auch gesagt, das ist ein Aspekt, den wir nicht komplett ignorieren können. Und wir möchten das irgendwo auch adressieren. In einer Beatmungsstudie von dem Ausmaß können wir Covid nicht komplett ignorieren. Und wir hatten ja damals gesagt, okay, wir haben keine Routinedaten zu Covid gehabt zum Zeitpunkt, als wir das Prognosemodell erstellt haben und haben darum Patienten mit Covid-19-Pneumonie unabhängig vom Ergebnis des Prognosemodells in die Hochrisikogruppe eingestuft und haben diese Patienten der Intervention zugeführt. Und die ersten Daten der Zwischenauswertung, die uns mittlerweile vorliegen, geben uns da auch recht. Also wer Covid-Infektion hat, kann auch ohne Vorerkrankung sehr, sehr schwere Verläufe haben und auch ein Risiko haben für das prolongierte Weaning.
Ich möchte gerne noch mal kurz an den sehr, sehr hohen Workload anknüpfen. Es ist umso bemerkenswerter, dass die Teams in den Weaning-Zentren, in den Kooperationskliniken trotz des sowieso schon immer über 100%, weit über 100% Arbeitsaufwands trotzdem so fleißig und so motiviert und engagiert, wie wir es jetzt auch vielleicht einen Hauch an Eindruck in dieser Staffel bekommen haben, dass die da einfach so, so engagiert mitarbeiten und diese Studie auch ermöglichen. Also in dem Sinne nochmal einen riesen Dank
an das ganze Team. Auf jeden Fall sagen. Und ich glaube auch, dass man sagen muss, wir haben ja viel erreicht mit Prevent und wir haben jetzt mittlerweile fast 1000 Patienten gescreent. Wir haben 250 Patienten mittlerweile eingeschlossen in die Studie und das Ganze unter diesen extremen Bedingungen der Pandemie, das ist tatsächlich eine Leistung und da muss man, glaube ich, allen Beteiligten danken, aber auch den Konsortialpartnern, also ich denke der AOK, euch in der Versorgungsforschung, dem AQUA-Institut. Ich glaube, das funktioniert nur, wenn wirklich alle gut zusammenarbeiten.
Jetzt Hast du gerade gesagt, wir haben schon viel geschafft in der Studie. Ungefähr die Hälfte ist rum zum jetzigen Zeitpunkt. Wie geht's denn jetzt weiter?
Genau, wir probieren oder wir hoffen, dass wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit haben, noch Patienten einzuschließen. Und wir wissen natürlich nicht, was jetzt der Winter bringt, wie die Situation ist. Das ist genau das, was ich gesagt hatte. Man kann eigentlich ganz, ganz schlecht im Voraus planen und keiner von uns weiß, wie die Situation jetzt in 4 Wochen ist. Aber wir hoffen, dass das Ganze genauso weitergeht. Wir hoffen, dass wir weitere Kooperationskliniken dazu gewinnen können. Es ist so, dass wir mit 3 aktuell noch in der Vertragsabschlussphase sind. Wir hoffen auf ganz viel gemeinsame Fortbildungen. Wir freuen uns auf die Kongresse, die wir zusammen hoffentlich machen werden mit allen Projektpartnern. Und wir freuen uns natürlich am Ende auch auf die Daten. Weil es so ist, dass die Möglichkeit, dass wir eben eine so große Beatmungsstudie während der Pandemie machen könnten, hat natürlich auch ganz, ganz viele Chancen. Und da haben sich auch ganz viele neue Forschungsfragen daraus ergeben, die wir hoffentlich dann mit den Daten auch beantworten können. Also für ich finde, so jede Projektphase ist für sich gesehen spannend. Aber ich freue mich natürlich ganz besonders auf die Datenauswertung dann und auf die Ergebnisse am Ende.
Ein schönes Schlusswort. Wir sind auch ganz gespannt, wie es weitergeht im Projekt. Wir halten Sie natürlich am Laufen und werden weiter berichten über unsere Social-Media-Kanäle, über LinkedIn, Facebook, Instagram, über die Podcasts, Videos und alles, was so bereitsteht. Franziska, ich danke dir für die schönen Schlussworte. Somit endet unsere 3. Staffel im Prevent-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Und ja, wünsche alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Bis zum nächsten Mal beim Prevent-Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.